Moving Mindsets, der Leadership-Podcast mit Wolfgang Jennewein über die Kunst, sich und andere weiterzuentwickeln.
Hallo zusammen, mein Name ist Wolfgang Jennewein und ich begrüße euch zu Moving Mindsets, meinem Podcast über die Kunst, sich und andere weiterzuentwickeln. Ich bin Professor und beschäftige mich seit über 20 Jahren mit den Themen Führung, Motivation und Change. Meine Mission ist es, Places of Work into Places of Joy and Performance zu entwickeln. Und im Rahmen dieses Podcasts versuche ich euch immer wieder faszinierende Menschen, Modelle und Anekdoten vorzustellen, welche euch hoffentlich neue Denkanstöße liefern werden. Aber euch auch immer wieder mal zum Schmunzeln bringen. Denn ohne Lachen lernt es sich so schlecht.
Diese Episode wird präsentiert von der HDI Group.
Herzlich willkommen bei Moving Mindsets. Mein heutiger Gast ist Caroline Schlienkamp. Sie ist Juristin und Vorständin und Arbeitsdirektorin der Talanx AG. Sie hat ihre Karriere im Konzern begonnen und auch ganz bewusst ist sie dort geblieben, vom Vertrieb über Legal bis hin zur Vorstandschaft. Sie verantwortet heute Group Governance und Group People und Culture für über 30.000 Mitarbeitende weltweit. Liebe Caro, herzlich willkommen bei unserem Podcast.
Hallo Wolfgang und vielen Dank, dass du mich hier hast. Ich freue mich sehr über unser Gespräch.
Ebenso, liebe Caro. Jetzt wissen wir aber, was du bist, eben Vorständin, verantwortlich für Governance, für People and Culture beim großen Versicherungskonzern. Aber sag uns doch einmal, wer du bist, was für Werte, was für Prinzipien, was für Ereignisse haben dich geprägt und zu dem gemacht, was du heute bist.
Steigst du gleich mit den ganz großen Fragen ein, Wolfgang? Aber,
klar.
Ich glaube, ich bin ein Mensch, der ganz viel Wert auf Beziehungen, auf gute Beziehungen legt, auf Verbundenheit legt. Es ist mir wichtig, dass ich eine Beziehung zu Menschen aufbaue. Es ist mir wichtig, dass eine Ehrlichkeit in diesen Beziehungen herrscht, dass es eine gewisse Transparenz gibt. Gerechtigkeit ist mir total wichtig. Nicht ganz umsonst habe ich vielleicht auch Jura studiert, obwohl ich natürlich genau weiß, dass zwischen Recht und Gerechtigkeit auch nochmal ein großer Unterschied bestehen kann. Ich bin verheiratet, habe einen 15-jährigen Sohn und wir wohnen ein bisschen ländlich. Auch da spiegelt sich quasi schon das, was mir wichtig ist. Denn eins der größten und wichtigsten Projekte, die ich vielleicht in meinem Leben gemacht habe, ist, dass ich mitgeholfen habe, ein Dorfhaus aufzubauen, ein kleines Café mit quasi Tante-Emma-Laden, den wir da auf dem Dorf auf die Beine gestellt haben, wird ehrenamtlich betrieben und ist in Form einer Genossenschaft aufgebaut. Und das ist vielleicht, zeigt ganz gut, was meine Werte sind, nämlich dieses gemeinschaftliche Dinge auf die Beine stellen, über vielleicht auch die normalen Grenzen, die man vielleicht hat, wenn man nur in seiner Blase unterwegs ist, hinausgehen und ein bisschen nach rechts und links schauen und was machen, damit die kleine Welt um einen rum auch ein bisschen besser wird.
Ja, schön. Und in dem Tante-Emma-Laden, stehst du auch hinter der Theke ab und zu? Oder was ist deine Rolle?
Ich habe das am Anfang gemacht und habe tatsächlich da ab und an auch hinter dem Tresen gestanden. Eine ganze Zeit lang habe ich auch immer gebacken. Da wird nämlich ehrenamtlich auch Kuchen gebacken. Aber tatsächlich mit dem Vorstandsjob ist das jetzt nicht mehr kompatibel. Da bin ich zu unzuverlässig geworden. Was ich noch mache, ist bei Dorffesten dann mit auszuschenken. Und ich bin quasi die Rechtsabteilung des Dorfhauses.
Ja, das ist spannend. Und darf ich fragen, wie groß ist das Dorf, in dem du da lebst?
Das sind keine 1000 Seelen, ist allerdings relativ nah an Hannover als nächste große Stadt. Das heißt also, du fährst mit dem Auto 6 Minuten und auch selbst mit dem Fahrrad bist du halt eine Viertelstunde unterwegs, um wieder im Dorf zu sein, also in der Zivilisation zu sein quasi. Das heißt, es ist kein Laden, den man zwangsweise braucht, sondern einer, den wir haben wollen, damit es wieder einen Ort der Gemeinschaft in diesem Dorf gibt.
Das finde ich schöne Gedanken in der Zeit, wo jeder und viele auf sich schauen, dass du auf die Gemeinschaft schaust, auf das Miteinander schaust, dass es einen Ort der Begegnung gibt. Ich durfte mal mit der deutschen Nationalmannschaft arbeiten. Damals 2006 war das bei der WM im eigenen Land. Und dort haben die auch gesagt, wir brauchen Orte der Begegnung. Und das war die Idee damals, nicht die Spieler wieder in irgendwelche Kasernen in Anführungszeichen zu schicken und da weit weg von Berlin und von den Großstädten einzukasernieren, damit sie ja gut trainieren, sondern damals hat man die Idee gehabt, in die Stadt zu gehen, in dem Hotel auch Orte der Begegnungen zu schaffen, mit Playstation, mit Tischtennis, mit Kicker, mit vielen Dingen, wo die Spieler dann bewusst zusammenkamen und nicht auf ihre Zimmer sich zurückgezogen haben. Und viele haben gesagt, das war die Basis für diesen Spirit. Und ich glaube, das, was du da machst, ist ja was Ähnliches in dem Dorf, dass man eben einen Ort der Begegnung hat, dass man sich trifft, dass man Geschichten miteinander teilt, weil die Geschichten sind ja das, was uns Menschen verbindet. Erlebst du das auch in dem Dorf?
Ja, das ist tatsächlich so, weil du triffst natürlich an so einem Ort ganz viele Menschen, die sehr, sehr unterschiedlich sind und die du sonst in deinem normalen Umfeld wahrscheinlich gar nicht großartig, mit denen würdest du dich weniger auseinandersetzen. Aber jetzt stehe ich da in der Küche und schneide Apfel für Apfelkuchen auf. Jetzt im Moment nicht mehr, aber vor 5 Jahren habe ich es noch gemacht. Und dann redest du ganz intensiv und du bist ja auch ein Stück weit gezwungen, dich mit der Meinung des anderen auseinanderzusetzen. Und das schafft halt ganz neue Perspektiven auch. Das ist nicht immer die Meinung, die ich habe. Gerade auch politisch reibt man sich da oft aneinander. Der Blick auf Gesellschaft ist oft sehr unterschiedlich. Aber ich finde das gerade in diesen Zeiten, wie du ja auch schon gesagt hast, ne, wo wir alle immer mehr auseinander driften und es fast gar keine Auseinandersetzung in dem Sinne, dass du dich mit deinem Gegenüber auseinandersetzt, sondern fast nur noch Streit und Konfrontation gibt, ist das so unglaublich wichtig, dass man mit Menschen auch spricht, die auch in einer anderen Blase unterwegs sind und andere Ansichten mal haben. Ich empfinde das als extrem wertschätzend und tatsächlich glaube ich auch, dass uns das als Gesellschaft sehr gut täte, wenn wir davon wieder mehr hätten. Deswegen bin ich auch eine große Verfechterin des Ehrenamtes, weil das ist ja auch in kleinen Vereinen, die kleinen Sportvereine, da ist das, wo das Leben passiert. Da lernen Menschen miteinander umzugehen, auch mit Menschen, mit denen sie sich nicht so super verstehen. Da kannst du nicht wie im Fitnessstudio, wenn du jemanden nicht magst, dann gehst du dem halt aus dem Weg, sondern da bist du halt gezwungen, in der Mannschaft auch gemeinschaftlich eine Lösung zu finden und dich auseinanderzusetzen. Da sind wir wieder bei dem Wort. Und ich finde, das würde uns allen gut stehen, wenn wir da ein bisschen mehr von hätten.
Toll, toll. Strength lies in unity. Stärke liegt in der Gemeinschaft und das lebst du da oder versuchst du zu unterstützen in deinem Ort. Wir wissen jetzt schon ein bisschen mehr, wer du bist. Also du bist eher bodenständig, magst das Ländliche, magst eben auch die Gemeinschaft und das Miteinander. Darf ich vielleicht nochmal tiefer fragen? Wir haben ja alle unsere Prägungen auch aus der Kindheit. Ich habe es vorher schon angedeutet und das, was wir von den Eltern oder von unserer frühkindlichen Zeit mitbekommen, kriegen wir oft ein Leben lang nicht weg, was manchmal gut ist, manchmal auch störend ist. Was würdest du denn sagen, was sind deine Prägungen aus der Kindheit? Was hast du von den Eltern mitgenommen? Was hast du vielleicht auch für Traumas aus der Kindheit oder hast du überhaupt Traumas?
Ich habe von meinen Eltern sehr früh mitbekommen, dass sie mich sehr ernst genommen haben. Also ich habe sehr früh eigenständige Entscheidungen treffen durften. Meine Eltern haben mir immer sehr viel Vertrauen entgegengebracht. Ich musste dann natürlich die Konsequenzen auch immer tragen, wenn ich irgendeinen Mist gemacht hatte, logisch. Aber sie haben mir immer diesen Freiraum gegeben. Bei uns wurde viel diskutiert. Wir haben auch viele Spiele gespielt, also dieses klassische Gesellschaftsspiele spielen mit viel Gelächter und lange zusammen am Küchentisch sitzen. So ist das bei uns zu Hause gewesen. Später dann auch mit dem Glas Wein dabei vielleicht oder einem Bier, wenn man noch gesellig am Tisch gesessen hat. Es wurde immer viel diskutiert. Es wurde auch immer viel politisch gesprochen. Meine Eltern sind beide politisch engagiert gewesen, schon immer und sind es auch bis heute noch. Das heißt, wir haben auch immer viel die Probleme der Welt gewälzt, nicht nur unsere eigenen. Und ich glaube, das ist was mich sehr geprägt hat, ne? Auch dieses Dinge hinterfragen, nicht einfach nur annehmen, was jemand sagt und es nicht hinterfragen, sondern tiefer gehen und fragen, wieso ist das denn so? Wieso handelt eine Person, wie sie handelt? Was wäre denn eine alternative Lösung für ein bestimmtes Problem? Wer hat eigentlich noch Interessen an einer bestimmten Sache? Welche Interessen müsste man zusätzlich vielleicht jetzt auch berücksichtigen, damit eine gerechte Lösung herbeigeführt wird? All diese Dinge haben wir am Küchentisch diskutiert. Und das ist was ich mitgenommen habe in meinen Alltag heute. Und Traumata musste ich zum Glück keiner erleiden.
Keine. Ja, aber das ist ja spannend. Du bist wahrscheinlich vielleicht auch deshalb Juristin geworden in der Erstausbildung, weil du das Diskutieren, das Hinterfragen, das Argumente finden, die Dialektik in der Kindheit schon mit auf den Weg bekommen hast.
Zumindest schien mir das angelegt zu sein. Es gibt doch diese Fragebogen oder damals tatsächlich schon ganz neumodisch am Computer, durften wir damals mit der Schule im Berufsinformationszentrum so einen Eignungstest quasi ausfüllen. Und da kam doch tatsächlich raus, ich sollte Wirtschaftsjuristin werden.
Ah ja, schau mal. Kriegst du einen Test, ist gar nicht schlecht, ja, wenn man Orientierung sucht. Traumata sagst du keine. Weil
keine,
ich
frage deswegen.
Naja, warte mal, du hast schon mal. Ich frage deshalb, weil was ich beobachte und was wir aus vielen Studien wissen, ist, dass gerade so erfolgreiche Menschen wie du oft einen Antrieb haben in der Kindheit. Irgendwo etwas, was sie bewegt hat, was sie vielleicht auch verletzt hat und was oft der Treiber für extra Performance und Hochleistung war. Bei mir, um vielleicht mal das Eis zu brechen, bei mir war das tatsächlich, mein Vater war Dachdecker und Spengler. Und ich liebe meinen Papa, aber ich war alles andere als begabt, als Dachdecker und Spengler. Und ich war wirklich, bis ich glaube 20, 22 war, immer in allen Ferien und oft am Wochenende mit ihm am Dach und war einfach nicht gut genug. Das hat mir die Kraft gegeben, meinem Papa und meinen Eltern zu zeigen, dass ich doch was anderes gut kann, auch wenn ich nicht die Firma übernehmen kann. Das ist so ein bisschen ein Trauma und ich werde da immer emotional, wenn ich an die Zeit zurückdenke, weil ich einfach alles, was ich gemacht habe am Dach, war nicht gut genug. Nicht für meinen Papa, nicht falsch verstehen, aber für mich, für mein inneres Bild, für meinen Anspruch, den ich hatte. Mein Papa hat das schon immer gut moderiert, aber irgendwo ist da bei mir was zurückgeblieben, was mir aber angetrieben hat, extra Performance an der Uni beispielsweise zu geben. Wenn du nochmal darüber nachdenkst, wirst du sagen, da gibt es irgendeinen Treiber, muss ja nicht bei den Eltern sein, vielleicht mit anderen Kindern, mit Freundinnen, Freunden im Austausch?
Ich glaube tatsächlich, meine Motivation, die kam ein bisschen aus einer anderen Ecke. Ich habe ja erst eine Ausbildung gemacht und gar nicht als erstes Jura studiert, sondern ich habe erst eine Ausbildung zur Versicherungskauffrau gemacht, im Übrigen ja im Konzern tatsächlich, ne? Also ich habe wirklich eine Konzernkarriere hinter mich gebracht. Ich habe tatsächlich bei der Hannover Rück, Hannover Re heute jetzt, eine Ausbildung gemacht. Und habe während dieser Ausbildungszeit gemerkt, dass eigentlich die Jobs, die ich richtig spannend finde, in der Regel von Akademikern besetzt sind. Und dann war für mich klar, und ich hatte ja vorher schon auch diese Frage, will ich studieren oder will ich eine Ausbildung machen? Und das hat für mich dann diesen ausschlaggebenden Punkt gesetzt, zu sagen, nein, ich mache dieses Studium noch. Und ich wollte während des ganzen Studiums, wusste ich, anders als meine Kommilitonin, wusste ich ja, was ich machen will. Ich wusste ja, warum ich dieses Studium habe. Und ich glaube, das war für mich eher der Antrieb, diese Gebundenheit an was sehr Konkretes. Und ich habe auch das gesamte Studium über 40% Teilzeit weitergearbeitet und war quasi auch immer Teil einer Abteilung bei der Hannover Re. Das hat mir eigentlich diesen Schubs gegeben, zu sagen, nee, und ich will das hier machen und das ist das, was mir Spaß macht und dafür mache ich das Studium. Ich glaube, dass daher diese extra Meile kam, die ich dann ja auch immer gegangen bin.
Also das Erkennen, dass du eigentlich in Anführungszeichen als Praktikant, als Lehrling, oder bist du dann eingestiegen oder was war deine erste Rolle? Ja. Als Lehrling eingestiegen zu sein und dann zu erkennen, dass die interessanten Jobs Akademiker haben und dann nochmal die Praxisnähe behalten, aber das Studium angesteuert.
Genau. Und damals war das noch so. Ne? Damals gab es noch nicht diese Masterstudiengänge und die dualen Studiengänge. Das kam gerade erst in der Zeit, als ich meine Ausbildung gemacht habe. Heute gibt es ja ganz wahnsinnig viele Möglichkeiten. Und ich würde auch tatsächlich sagen, ob ich heute nochmal sagen würde, ich muss unbedingt studieren, glaube ich gar nicht, weil die Möglichkeiten haben sich da deutlich verändert. Es gibt ja gar nicht mehr so viele ganz gerade Lebensläufe eigentlich und Quereinsteiger bringen oft so viel zusätzliche Qualifikation und auch Engagement mit und Motivation mit. ich würde es wahrscheinlich heute anders machen und ich würde wahrscheinlich auch heute niemandem mehr raten, das unbedingt so zu machen. Aber zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben war es eben das Richtige zu studieren und im Job zu bleiben und dann von da aus die nächsten Schritte zu gehen.
Das ist aber spannend, oder? Du hast selbst vorher gesagt, du hast einen Sohn, der ist 15 und der ist ja wahrscheinlich jetzt gerade am Überlegen, ob er Abi machen soll oder ob er nach dem Abi dann studieren soll. Das ist etwas, was wahrscheinlich viele Eltern sich überlegen, wir im Moment. Und du sagst ja als Head of Group HR, ja, verantwortlich für 30.000 Menschen, du weißt gar nicht, ob du jedem jungen Menschen empfehlen wirst, dass er studiert heute. Man kann heute auch im Konzern Karriere machen ohne Studium. Ist das das, was du sagst?
Genau, das würde ich schon sagen. Es gibt ausgezeichnete Ausbildungen. Wir haben auch die Möglichkeiten, diese dualen Studiengänge zu machen. Aber du kannst eben auch dich unabhängig von einer Erstausbildung unglaublich gut weiterbilden. Und irgendwann hast du so viel Erfahrung, dass es fast egal ist, ob du dieses Studium hast oder nicht. Also ich glaube, wer heute richtig Lust hat auf seinen Job, und das ist vielleicht eher das Differenzierungskriterium, ne? Wer findet den Job, der ihm richtig Spaß macht, wo er auch wirklich, du sagst gerade, ne, Dachdecker war nicht dein Ding, aber du hast ja Dinge, die du richtig, richtig gut kannst, die zu finden. Das ist doch das echte Glück als junger Mensch vielleicht schon. Und da reinzugehen. Und das sage ich jungen Menschen, die hier anfangen im Konzern, denen sage ich, findet in der Ausbildung eure Talente. Findet das, worin ihr gut seid, was euch Spaß macht. Sonst werdet ihr nie die Besten sein. Nur da, wo ihr wirklich mit vollem Elan reingeht, wo eure Stärken sind und nicht, weil ihr es aus Versehen gut könnt, sondern weil ihr da richtig Lust zu habt. Das ist ja auch nochmal eine Differenzierung, die man machen kann, ne? Ich kann auch ganz gut aufräumen, deswegen mache ich es noch lange nicht gerne. Sondern diese Stärken, die einem auch Spaß machen und die einem Energie bringen und nicht Energie fressen, das zu finden und da weiterzugehen. Und ich glaube, dann ist es fast egal, welche Ausbildung du gemacht hast. Dann kannst du dich immer so aufstellen, dass du da auch deine Karriere machst, was auch immer das bedeutet. Das muss ja auch immer nicht höher, schneller, weiter sein. Das kann ja auch einfach sein, in dem Bereich, in dem du bist, möglichst viel Verantwortung übernehmen, andere Fachkräfte mitziehen, also junge Kolleginnen irgendwie ausbilden. Das kann ja auch eine wunderschöne Karriere sein. Und du kannst natürlich dann aber auch in eine Führungskarriere gehen. Das ist heute doch mit allen unterschiedlichen Voraussetzungen durchaus möglich.
Aber das ist ein interessanter Aspekt, oder? Dass man den Eltern da draußen vielleicht den Druck nimmt, alle müssen studieren und alle müssen Abi haben, sondern hey, finde deine Energien, würde ich jetzt mal sagen, wo dich's hinzieht und mach da einen guten Job und dann wirst du auch gesehen in der Organisation. Und trotzdem bleibt die Frage, Caro, du hast ja da, glaube ich, einen sehr objektiven Blick drauf. Gibt's da nicht, wenn jemand jetzt, du sagst richtig, Erfolg ist nicht immer Vorständin zu sein, ja? Aber gibt's nicht auch Ausschlusskriterien, dass du sagst, für Top-Position braucht's eben Abitur? Oder gibt's eben auch Wege, ohne Abitur mit Top-Ergebnissen auf diese Position zu kommen bei der Talanx?
Na, es gibt natürlich schon bestimmte Positionen, da kann ich mir nicht vorstellen, dass man ohne ein Studium reinkommt. Zum Beispiel kannst du nicht Aktuar werden, wenn du nicht Mathematik studiert hast, würde ich jetzt mal behaupten. Das heißt, in bestimmten Bereichen wirst du immer auch ein Studium brauchen. Ne? Auch du wirst auch nicht in der Rechtsabteilung als Juristin arbeiten können, wenn du nicht das Staatsexamen gemacht hast. So, also in bestimmte Kategorien wird man natürlich nur reinkommen, wenn man auch das Studium hat. Die Frage ist ja, muss ich das sofort machen als junger Mensch, wenn ich mir jetzt angucke, jemand, der Abitur macht mit 18, weiß der denn schon, was seine Stärken sind? Der kann, wenn er es weiß, wunderbar, dann soll er in Gottes Namen Rechtswissenschaften studieren. Wenn er es aber nicht weiß, und dann, ne, das sagst du gerade, den Eltern da draußen sagen, macht's euch nicht verrückt, und auch den Kindern, die Jugendlichen, die da stehen, dann mach doch erstmal was anderes und dann wirst du doch auch später noch die Möglichkeit haben, das nachzuholen. Das ist das, was ich sehe und das ist das, was ich glaube. Und wenn dein Weg dann in eine bestimmte Richtung gehst, wirst du ja auch mit einer ganz anderen Euphorie und einer ganz anderen Energie in so ein Studium reingehen, als das vielleicht normalerweise nach dem Abi macht. Hätte ich nach dem Abitur Jura studiert, wäre ich durch dieses ja doch recht dröge Studium durchgekommen? Weiß ich nicht so genau. Jetzt wusste ich, ne, ich mache das, weil ich diese coolen Jobs haben möchte, die ich ja sehr konkret vor Augen hatte, und dann bin ich da durch. Das hat mich dann auch gar nicht belastet so wahnsinnig, weil ich ja wusste, wofür ich es mache. Wäre vielleicht anders gewesen direkt nach dem Abi.
Wow, ja, toller Gedanke. Und so richtig, weil ich sehe auch viele bei mir an der Uni, die dann einfach kommen, weil du merkst, richtig, die Eltern Druck gemacht haben, alle haben studiert, teilweise alle haben promoviert, darum müssen wir jetzt auch noch promovieren in der Familie und die werden unglücklich und verlieren Lebenszeit. Viel besser ist eben zu sagen, ich habe auf etwas Lust und wenn es Arbeiten ist und ich mache das richtig gut und sehe dann, was der nächste Schritt ist und kann heutzutage mit unserem Bildungssystem ja auf dem zweiten, dritten Bildungsweg Abi oder Studium nachholen, oder?
Und ich glaube auch tatsächlich, die Arbeitsergebnisse von Leuten, die das mit Leidenschaft machen, die sind auch immer besser als die von denjenigen, die immer nur eigentlich Karriere machen wollen. Es gibt ja auch Menschen, die haben ihre Karriere schon total durchgeplant. Die wissen jetzt schon, ich mache jetzt dieses Studium und dann mache ich in den Semesterferien folgende 3 Praktika in möglichst 3 strategischen Beratungshäusern, damit ich hinterher dann nochmal dieses eine Jahr irgendwo anders im Ausland bin. So, ist total durchgetaktet. Wie viel Freude haben die denn am Leben? Aber ist es nicht so, dass das Besondere, also die besonderen kreativen Lösungen und das passiert doch alles da, wo auch Spaß mit im Spiel ist irgendwie.
Ja, genau. Also was du ansprichst, ist, dass viele eben den Lebenslauf optimieren. So CV-Dressing nennt man das und dann irgendwie muss er Praktikum bei der Talanx machen und am besten du bei McKinsey irgendwie Folien produziert haben und dann auch noch beim Sozialprojekt mitgeholfen haben und dann schaut es ganz toll aus und dann noch ein bisschen Sport, irgendwo Leistungssport ist auch noch immer gern gesehen in so CVs. Aber das durchschaust du doch irgendwie nach 2, 3 Wochen mit dem Menschen zu arbeiten, erkennst du, dass es einfach viel, viel Show ist und wenig Substanz. Hm. Und ob der dann langfristig oder die erfolgreich ist und glücklich, wie du richtig sagst, ist die andere Frage. Ja. Vielleicht auch noch, was du vorher schön gesagt hast. Wenn du weißt, dass Jura das Studium ist, das du machen willst, dann machen. Ja. Heinz von Förster hat mal so gesagt, handle stets so, dass die Zahl deiner Handlungsoptionen steigt und nicht fällt. Und das vielleicht für die, die vorm Studium stehen oder Kinder haben, die vorm Studium stehen. Wenn du weißt, du willst Juristin werden, wenn du weißt, du willst Arzt werden, dann studier Arzt oder Juristin. Wenn du nicht weißt, was du werden willst, wähl irgendwas, was die Optionen erhöht und nicht sinken lässt. Deshalb ist BWL zum Beispiel ein gutes Auffangbecken. Aber in der Zeit, wo AI so viele Jobs ersetzt und so viele Studien ersetzt, muss ich ehrlich sagen, weiß ich auch nicht, ob BWL ein guter Rat ist und ob Heinz von Förster glücklich wäre mit BWL, weil eigentlich die Optionen steigen, aber vieles, was man in der BWL lernt, ja auch durch Computer mittlerweile ersetzt werden kann. Wie gehst du damit um, eben nochmal als HR-Direktorin, Arbeitsdirektorin, was empfiehlst du den jungen Leuten heute zu lernen, um später nicht von Maschinen ersetzt zu werden?
Die Aussagen dazu, welche Jobs, ich mag das eigentlich nicht so zu sagen, welche Jobs ersetzt werden, weil das, was sich im Moment abzeichnet, ist ja gar nicht so sehr, dass Jobs ersetzt werden, sondern dass ein Großteil der Tätigkeiten in bestimmten Jobprofilen von AI ersetzt wird. Und da gibt es eben bestimmte Jobprofile, wo das eher der Fall ist und bestimmte, wo es weniger der Fall ist. Es sind ja nur ganz wenige Jobs, von denen wir jetzt bis jetzt davon ausgehen, dass sie wirklich ersetzt werden. Zumindest ist das so das, was ich im Moment sehe und wahrnehme. Insofern bleibt nach wie vor die Frage, sag ich jemandem jetzt, dass er etwas studieren soll, von dem wir jetzt zum jetzigen Stand ausgehen, dass möglichst wenig davon durch AI ersetzt wird. Die Studien dazu sind ja höchst unterschiedlich. Du findest Unterlagen, die sagen, Juristin wird es demnächst überhaupt nicht mehr geben. Und es gibt welche, die sagen, Juristenberuf, der wird kaum angefasst werden. Ist alles vorhanden da draußen in dieser Welt. Ne? Jetzt also allein darauf ein Studium oder eine Ausbildung auszurichten, obwohl ich noch wirklich nicht weiß, wie es in 5 bis 10 Jahren aussehen wird, fände ich gefährlich. Ich würde nach wie vor jedem empfehlen, mach das, was dir besonders viel Spaß macht. Mach vielleicht auch was, wo du möglichst viel Menschenkontakt hast. Ich glaube, das ist ein Indikator dafür, dass das eher wenig von AI ersetzt werden kann oder wo die Bereiche, das AI wird immer unterstützen, aber eben nicht die ganz großen Bereiche. Das wäre vielleicht noch so ein Thema. Ne? Geh dahin, wo du möglichst viel mit Menschen zu tun hast, wo es auch auf Kreativität im Endeffekt ankommt, weil ich glaube nicht, dass wir dahin kommen werden, dass menschliche Kreativität und Entscheidungsfindung komplett ersetzt wird. Und dadurch, dass auch die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland ja signifikant sinken wird, sehr aller Wahrscheinlichkeit nach in den nächsten 5 bis 10 Jahren, ist ja auch, werden wir ja auch in allen Bereichen noch Menschen brauchen. Ja. Ich würde meinem Kind deswegen nicht sagen, mach doch das, was dir vielleicht nicht liegt, aber dafür hast du einen Job, der möglichst weit weg von AI ist. Weiß ich nicht. Ich glaube, das wäre kein guter Rat.
Ja, kein guter Rat, sonst würden wir uns ja dem widersprechen, was wir vorher gerade so schön aufgearbeitet haben. Und ich glaube auch, dass in Zeiten von AI immer noch so dem Herzen folgen, den Interessen folgen, langfristig das Erfolgsversprechendste ist. Und ich glaube auch, was du vorher angedeutet hast, nicht AI wird deinen Job ersetzen, sondern jemand, der AI benutzt, wird deinen Job ersetzen. Also die, die sich dem Thema öffnen und interessiert sind, die werden langfristig da profitieren. Und vielleicht noch ein anderer Gedanke dazu mit dieser Leidenschaft, oder? Ich stelle das auch oft fest, wenn ich mit Menschen rede, folge deiner Leidenschaft, dann sagen die, ich weiß nicht, was meine Leidenschaft ist, gerade wenn sie verdammt jung sind. Ja. Und was halt auch dazu gehört ist, das wissen wir aus verschiedenen Studien, ist, du findest erst eine Leidenschaft, wenn du eine gewisse Mastery in etwas hast. Also wenn du beispielsweise als Juristin so erste Cases mal argumentiert hast oder verteidigt hast, wenn du als Tennisspieler mal den Ball 3-4 Mal übers Netz bringst und nicht nur einmal, dann macht's auf einmal Spaß. Das heißt, um Leidenschaft zu finden, brauchst du auch einen gewissen Effort, eine gewisse Anstrengung. Um sozusagen zu sehen, was ist eigentlich möglich mit dieser Tätigkeit. Würdest du da zustimmen?
Würde ich zustimmen, auf jeden Fall. Und davor brauchst du noch was, nämlich Neugier. Also du musst ja erstmal neugierig sein auf unterschiedliche Dinge, damit du überhaupt mal reinschnuppern kannst. Und dann gehört sicherlich auch dazu, dass du mal an der Sache dranbleibst. Ne? Das nehme ich auch oft wahr, dass gerade junge Menschen nach ganz kurzer Zeit sagen, nee, mag ich nicht mehr, kann ich nicht gut genug, weiß ich nicht. Dranbleiben ist sicherlich auch hilfreich, aber ich glaube, diese Neugierde, die ist auch enorm wichtig und eine gewisse Offenheit. Und jetzt springe ich nochmal zu dem, was du vorhin gesagt hast, AI wird nicht deinen Job nehmen, sondern jemand, der AI benutzt, wird es tun. Auch da, ne, Offenheit, seid da interessiert dran an diesen Themen, nutzt das für euch, spielt da auch mit dieser Technologie, verliert die Angst vor dieser Technologie. Sie kann uns ja unglaublich unterstützen und ich will erstmal denjenigen sehen, der sagt, mir macht das wahnsinnig viel Spaß, ganz viele Dokumente zu analysieren und da die einzelnen Themen rauszuziehen oder durch Excel-Sheets zu gehen und die zusammenzufassen. Das ist doch gar nicht der Teil der Arbeit, der uns erfüllt und glücklich macht. Ne? Im besten Fall haben wir doch irgendwann Unterstützung durch AI, die diesen Part übernehmen und uns einen Vorschlag machen und dann fangen wir an, uns diese kreativen Gedanken zu machen, im besten Fall noch mit in einem Team, die auch eine ähnliche Leidenschaft haben, das dann zu entwickeln, was ist die beste Lösung hier und das zu entscheiden. Deswegen glaube ich, ganz wichtig, neugierig und offen bleiben und dranbleiben. Beides passt und auch gut sein zu wollen in einer Sache hilft natürlich auch, weil wenn ich eine Sache nicht gut kann, auch da passt ja dein Dachdeckertum-Beispiel vorhin wieder, ne, dann macht es einem ja auch automatisch, also mir zumindest, nicht so viel Spaß. Also ich bekomme auch tatsächlich mehr Spaß, wenn ich merke, ich bin erfolgreich in einer Sache. Dann habe ich Lust auf mehr, dann bleibe ich dran. Insofern spielt das alles, glaube ich, gut zusammen.
Ja, genau. Und eben mit meinem Dachdeckerbeispiel, eben gerade mal überlegt, wo du so gesprochen hast, da habe ich den zu früh aufgegeben und habe nie
Mastery. Vielleicht muss man auch manchmal Talentlosigkeit erkennen.
Ich glaube, ich muss mit meinem Vater nochmal reden, aber ich habe wirklich alles gegeben und ich war also komplett talentfrei. Aber vielleicht hätte ich noch länger durchbeißen müssen. Ein guter Gedankengang von dir. Aber eben durchbeißen. Du hast vorher einmal so im Nebensatz gesagt, oft die junge Generation, ich will jetzt hier kein Klischee aufbauen und nicht irgendwie Stereotype, ich bin überhaupt nicht dafür. Aber du hast es selbst gesagt, oder die junge Generation oder manchmal dranbleiben. Und ich glaube nicht, dass das ein Fehler von der jungen Generation ist, sondern dass das die Folge ist von dem Medienkonsum, die diese junge Generation wie keine andere Zugriff hat drauf. Die sorgt ja dafür, dass du keine große Aufmerksamkeitsspanne mehr hast, dass du ständig mit neuen Themen bespaßt oder aktiviert wirst. Und denkst du, das ist ein Phänomen oder ist das jetzt ein Stereotyp, das ich hier bediene?
Ich meinte vorhin sehr grundsätzlich erstmal junge Menschen Aber du hast natürlich total recht. Also die junge Generation, die jetzt gerade jung sind, das sind halt auch diejenigen, die wirklich mit Handys groß geworden sind und die Social Media nutzen wie kaum wer anderes. Ja, ich glaube, das ist ein riesiges Thema. Das hörst du ja auch aus Schulen zum Beispiel, dass LehrerInnen sagen, ich weiß gar nicht mehr, wie ich denen was beibringen soll. Die haben genau irgendwie 30 Sekunden Aufmerksamkeitsspanne und dann war's das. Wie soll ich denn jetzt hier komplexe mathematische Probleme in 30 Sekunden Slots runterbrechen? Wenn uns das gelingt, sind wir vielleicht den nächsten Evolutionsschritt weiter. Aber bis dahin bleibt es schwierig. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich merke das auch selber. Wenn ich Instagram gucke, ist schneller eine halbe Stunde vorbei und ich denke, das kann doch gar nicht sein. Ich habe doch jetzt nur mal eben kurz gescrollt. Und an schlechten Tagen ist es auch mal eine Stunde. Ich habe tatsächlich die App jetzt vom Handy gelöscht und gucke nur noch manchmal am Wochenende ganz gezielt rein und lösche sie dann auch bewusst nach einer halben Stunde. Ich habe es nicht unter Kontrolle und ich frage mich, wie dann ein junger Mensch, der nicht so viele Verpflichtungen drumherum hat, diese Disziplin aufbringen soll, sich selbst von diesem Gerät wieder zu lösen. Ich halte das tatsächlich für ein riesiges Thema und ich kann deswegen diese Diskussion, die gerade darüber geführt wird, ob man das nicht einfach auch verbieten sollte, ich kann das nachvollziehen. Ich weiß zwar auch nicht, wie man das durchsetzen sollte, weil ich weiß ja selbst, wie inkonsequent ich bei meinem eigenen Sohn diesbezüglich war und bin. Aber irgendwas muss da passieren.
Ja, sehe ich genauso.
Ich glaube, das bringt uns in keine gute Ecke als Menschheit.
Nee, das ist ein Riesenexperiment, das da läuft. Eine neue Technologie erfunden worden, alle waren begeistert, alle sind draufgesprungen und jetzt 10 Jahre später merken wir die ersten Auswirkungen. Die Leute werden einsamer, die Leute werden dünnhäutiger, die Leute werden aggressiver. Also es führt zu wirklich schlechten Bewegungen und gerade bei den Jungen eben auch zu dem Phänomen, dass die Konzentrationsfähigkeit extrem nachlässt und die Fokussierung nachlässt. Und das ist natürlich gerade für etwas Neues lernen, für einen Job mal durchzubeißen und so weiter, gerade nicht die Grundvoraussetzung, um erfolgreich zu sein, wenn man da ständig springt. Und ich bin auch der Meinung, dass man da Regeln finden muss. Aber das ist ein anderes Thema. Ich würde gerne nochmal mit dir über die Talangs sprechen und deine Rolle da. Du bist ja auch die erste Vorständin der Talangs geworden, was ja erstmal ein Riesenerfolg ist und gleichzeitig wahrscheinlich eine Riesenverantwortung. Kannst du uns das erklären, wie du Vorständin wurdest und was das mit dir gemacht hat?
Ja, tatsächlich habe ich, das hatte ich vorhin erwähnt, ja schon mal eine Karriere im Konzern gemacht. Ne? Ich habe erst eine Ausbildung im Konzern gemacht. Ich habe später wirklich im Underwriting angefangen, also im Vertrieb für Versicherungen, habe Underwriting, habe Haftpflichtgeschäft internationales für Large Corporate Risks, wie man so schön sagt, also für große Konzerne verkauft.
Ich kann auch schon mal für unsere Hörer, Underwriting heißt, man verkauft und man unterschreibt dann am Ende den Vertrag, darum heißt es Underwriting.
Genau, man unterschreibt die Versicherungsverträge, daher kommt das, danke für den Hinweis. Bin dann in der Rechtsabteilung gewesen, als gerade die Gerling-Gesellschaften gekauft wurden und wir hatten diese große Integration des Gerling-Konzerns in den HDI-Konzern vor der Tür und das war quasi mein Moment. Ich hatte vorher in der Kanzlei gearbeitet und Gesellschaftsrecht gemacht, ich hatte eine Ausbildung zur Versicherungskauffrau. Das war quasi mein Moment, in dem ich gedacht habe, hier alle Stränge führen hier zusammen und habe dann quasi seitdem alle großen Meilensteine der Unternehmenskultur rechtlich, der Unternehmensgeschichte rechtlich begleitet. Also den Börsengang, die großen Akquisitionen in Polen und in Lateinamerika, in der Türkei, viele Umstrukturierungen, viele Kapitalmarkttransaktionen und habe das sehr, sehr lange mit sehr großer Leidenschaft gemacht, war dann Leiterin der Rechtsabteilung und habe an den Konzern-CEO berichtet und habe dann ein Projekt gemacht. Wir haben hier im Talangs-Konzern das Talangs Excellence Program. Das ist ein Programm für C-1-Level mit Potenzial auf einen Vorstandsjob quasi. Und diese Kandidatinnen, die da ausgewählt werden, die bekommen dann für ein Jahr lang eine Aufgabe, eine strategische Aufgabe, die sie lösen müssen und haben damit natürlich einmal die Möglichkeit, so ein strategisches, konzernweites Thema überhaupt mal anzufassen. Die bekommt man ja sonst auch so oft nicht. Und müssen das aber auch durchsetzen neben ihrer eigentlichen Tätigkeit. Und ich hatte das unglaubliche Glück, dass wir die Aufgabe bekommen haben, den Purpose für die Talangs-Gruppe zu finden. Und das war so der Moment, wo ich gedacht habe, ich möchte vielleicht auch nochmal was anderes und nicht nur juristisch sein. Weißt du, das, dieses juristische Bin der Done That. Ich habe da fast alle Transaktionen gemacht. Ich habe das alles gesehen. M&A-Transaktionen in allen Größen und Formen. Und jetzt durfte ich mal Menschen bewegen. Und diese Energie, die das ausgelöst hat, die Frage nach dem Warum zu beantworten, in so einem großen Konzern international und festzustellen, wow, das ist überall das Gleiche, ob wir in Brasilien sind oder in Polen, da kommen immer die gleichen Bausteine raus und zum Schluss quasi saßen wir dann mit dem TAP-Team und mit ein paar wichtigen Stakeholdern in einem Raum und wir hatten jetzt die Ergebnisse aus allen Workshops und Abfragen, die wir gemacht hatten zu dem Thema Purpose an den Wänden, in so einem Gallery Walk quasi und haben gesagt, der Purpose ist jetzt schon im Raum, wir müssen ihn nur noch formulieren. Und dann kristallisierte sich dann irgendwann raus, together we take care of the unexpected and foster entrepreneurship. Und das da auf dann, das war magisch. Und dann auch auf der Bühne zu stehen und das zu verkünden, ja, das war einer der bewegendsten Momente in meiner beruflichen Laufbahn. Dieser Moment, auf der Bühne zu stehen und mit dem Konzernvorstand und zu sagen, hier, das ist unser Purpose. Das war unglaublich bewegend und magisch, Wow. Genau. Und da habe ich gemerkt, das war deine eigentliche Frage, ne? Wie bin ich in den Vorstand gekommen? Da habe ich gemerkt, ich will noch mal was anderes machen als nur die Juristerei. Das war zu der Zeit, in der hier tatsächlich ja ein Ressort geschaffen wurde für Recht, Compliance, Personal, Corporate Services gehörte noch dazu und Procurement. Und das war der Moment, wo ich gedacht habe, hey, das kann ich mir vorstellen, das zu machen.
Mhm. Wow. Ja, also du, wenn ich das richtig verstehe, dein Weg zum Vorstand, zur Vorständin war natürlich über Vertrieb, über Legal, über eben HR und Purpose, immer wieder Themen annehmen, die dir Spaß gemacht haben, die gerade notwendig waren, da Ownership übernehmen und dann wird man auch gesehen, oder? In so einem Konzern.
Das ist absolut mein Eindruck, genau.
Ich würde nochmal auf das Purpose-Thema abstellen. Du warst ja richtig emotional und ich kenne andere Unternehmen, die haben auch Purpose-Statements und wenn du mit dem Vorstand drüber sprichst, dann können sie kaum erinnern, was ist eigentlich der Purpose. Bei euch habe ich das Gefühl, das ist doch ernst. Together we take care of the unexpected and foster entrepreneurship. Ich weiß auch und das ist belegt, dass ja der wurde ja entwickelt, dieser Purpose vor Corona. Ja. Und dann kam Corona und dann haben natürlich viele Versicherte bei euch gesagt, ja, together we take care of the unexpected. Corona ist ja wohl unexpected. Und ich glaube, Talanx hat damals nicht gesagt, ja, wir hatten aber hier höhere Gewalt und wir können nicht auszahlen, sondern ihr wart einer der ersten Konzerne, wenn nicht der erste überhaupt, der gezahlt hat. Kannst du uns dazu ein bisschen was erzählen?
Ja, das ist einfach exakt. Ein Beispiel von vielen, in dem sich zeigt, dass dieser Purpose eben nicht einfach nur was Plakatives ist, was wir uns da auf Hochglanzpapier ausgedacht haben, sondern das ist in unserer DNA verankert. Und die Kollegen, die diese Entscheidung getroffen haben in der Corona-Zeit, tatsächlich, es ging ja vor allen Dingen um mittelständische Unternehmen, wie zum Beispiel Bäckereien mit kleinen angeschlossenen Cafés, die ja auf einmal bei ihrer Existenz waren, ja, und sich dann nicht auf irgendein Kleingedrucktes in den Geschäftsbedingungen zu berufen, sondern zu sagen, nee, das ist jetzt genau der Moment, das ist hier the moment of truth. Hier stehen wir jetzt zu unseren Kunden. Und die Kolleginnen, die das entschieden haben hier bei uns im Haus, die haben natürlich nicht gedacht, oh, jetzt müssen wir das machen, was in unserem Purpose steht, sondern die hatten das ja in sich, also ne, beides, der Purpose und diese Entscheidung war ja der Ausfluss eines Gens, den wir in uns tragen und das ist dieses für unsere Kundinnen Dasein, ne, in der Minute, in der es dann tatsächlich mal drauf ankommt. Das ist dieses unternehmerische Denken, das ist das wir stehen füreinander da, das Together, das ist das Unerwartete, können wir ja berechnen. Es ist ja für uns nicht unerwartet. Und dann da zu sein, das alles steckt in dem Purpose und das alles steckt eben in jedem einzelnen Mitarbeiter, jeder einzelnen Mitarbeiterin in diesem Konzern.
Wie viel Milliarden oder Millionen habt ihr denn damals ausgezahlt? Kann man das sagen?
Das kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht sagen. Aber nur, weil ich die Zahl jetzt nicht parat habe. Aber das war nicht unerheblich für uns. Aber es war der richtige Schritt zur richtigen Zeit.
Ja, und was ich dann gesehen habe, ist, dass sie das ausgezahlt hat. Also im Nachgang, ich habe zwar wahnsinnig viel Versicherungsprämien oder Summen ausbezahlt, aber im Nachgang kamen viele Kunden und sagen, wir wollen auch zur Talangs, weil oder zur HDI, weil ihr haltet, was ihr versprecht.
Ja, das ist auch das Feedback, was wir immer wieder bekommen, ne?
Jetzt aber noch was anderes in dem Zusammenhang. Es gibt ja die andere Diskussion, oder? Die jetzt das ganze Thema Wokeness, also wie eben Purpose, wie Inklusion, wie Diversität, wie vieles andere einem in Frage stellt. Und ich stelle auch fest, dass es immer weniger Unternehmen gibt, die sich jetzt um das Thema Sustainability, Diversity oder auch Purpose kümmern. Wie stehst du dem gegenüber und spürst du das auch?
Also ich spüre das natürlich im Umfeld tatsächlich, also es ist eine ganze Menge Unternehmen sind zurückgetreten und haben ihre DEI-Policen, Diversity, Equity and Inclusion-Policen quasi geschreddert oder haben zumindest gesagt, wir werben da jetzt nicht mehr mit draußen, innen wird sich hier nichts verändern, haben ja auch einige gesagt. Aber es ist natürlich ein Zeichen, was da gesetzt wird. Wir haben das überhaupt nicht gemacht. Für uns war dieses Diversity-Thema ja nie ein Thema, was eine Modewelle war, sondern eins, an das wir glauben. Also wir glauben ja, dass diverse Teams letztlich bessere Ergebnisse finden. Dass nur, wenn wir unterschiedliche Perspektiven an den Tisch bringen, dass wir dann die beste Lösung wirklich finden können. Wir glauben daran, dass nur, wer hier mit seiner vollen Persönlichkeit reinkommt und nicht die Hälfte, wie ich immer so schön sage, seiner Persönlichkeit beim Einchecken am Empfang draußen lassen muss, sondern diejenigen, die hier reinkommen, sich mit ihrer Andersartigkeit zeigen und geben können. Die machen den Unterschied bei uns im Unternehmen. Und weil wir daran glauben, stand für uns überhaupt nicht zur Debatte, dass wir unsere Policies da einschränken. Und weil wir im Übrigen auch glauben, dass uns das beim Erfolg helfen will. Gar nicht so sehr, weil wir alle so wahnsinnige Gutmenschen sind, ja. Schön, wenn das der Nebeneffekt ist, dass man das Richtige tut, ja. Aber es ist ja auch für unseren Unternehmenserfolg ausschlaggebend.
Ja, du sagst was Schönes, eben wenn jemand sein ganzes Ich einbringen kann in einer Organisation, in einem Team, dann ist er natürlich ganz anders motiviert und auch ganz anders performant, als wenn er sich ständig verstecken muss und verbiegen muss.
Ja, überleg mal, wie viel Energie verloren geht, wenn du die ganze Zeit versuchst, wer anders zu sein, als du tatsächlich bist. Dabei würde ich die Andersartigkeit ja gerne haben. Sie bringt mir ja gerade die andere Perspektive, die vielleicht dann den Unterschied macht zu einer richtig, richtig guten Lösung.
Genau. Aber eben viele übersehen, dass das ja der Umweg Rentabilität ist. Erstmal ist Andersartigkeit natürlich erstmal irritierend, ist ein Stück weit aus der Komfortzone rauszukommen. Aber über den Umweg des genauer Hinschauens, des nochmal Nachdenken, des neue Perspektive einnehmen, hat man bessere Ergebnisse, weil man mehr Innovation hat, Kreativität hat und auch lernt im Miteinander. Aber wenige sind bereit, diesen Umweg zu gehen in Kauf zu nehmen.
Und es kostet ja auch Arbeit, ne? Also tatsächlich, wenn die Menschen sehr unterschiedlich sind in Teams und in so einem Unternehmen, dann gibt es auch erstmal mehr Konflikte. Das heißt, du musst ja erstmal auch Zeit und Geld da rein investieren, die MitarbeiterInnen so auszustatten, dass die damit umgehen können. Also du musst dir Feedback geben können. Das müssen Menschen lernen. Das haben wir ja nicht alle in die Wiege gelegt gekriegt, wie wir wertschätzendes Feedback geben. Und auch mal sagen, dass Arbeitsergebnisse jetzt nicht so gut waren oder sich tatsächlich mit sehr unterschiedlichen Meinungen auseinanderzusetzen. Das will gelernt sein und du brauchst dafür ja ein sehr sicheres Umfeld. Psychologische Sicherheit ist ja immer der Begriff, der dafür genutzt wird. Und ich glaube tatsächlich, dass das das Wundermittel ist, was uns in diese Zukunft bringen kann. Auch jetzt gerade in Zeiten, in denen nochmal so großer technologischer Wandel ist, umso wichtiger ist ja, dass wir diese unterschiedlichen Ideen einbringen, dass wir erkennen, dass es komplexe Probleme gibt, die wir auch nur vielleicht mit einem adaptiven Ansatz vielleicht mal lösen können. Das kann ich ja nicht machen, wenn ich nicht in einem sicheren Umfeld bin, in dem ich mich auch mal irren kann, ne? In dem ich auch mal Fehler machen kann. Und in so ein Umfeld zu schaffen, da haben wir halt sehr viele Jahre für investiert in unserem Konzern, ne? Bei der Talangs haben wir lange vor Corona ungefähr zeitgleich mit dem Purpose angefangen, auch über Werte zu sprechen. Und Wolfgang, du hast ja mit uns gemeinsam, hier auch Full Disclosure an der Stelle, die Werte erarbeitet. Ne? Wir hatten eigentlich geplant, eine Leadership Journey zu machen, die komplett auf unseren Werten basierte, die wir gerade quasi gelauncht hatten. Und dann kam Corona und hat uns da ja komplett reingegrätscht. Und dann war klar, okay, Werte werden wir da jetzt mit reinbringen müssen, aber wir werden jetzt auch über hybrides Führen und so weiter sprechen müssen. Aber dann hast du ja mit uns vier Wellen tatsächlich durch diese Werte uns getragen und uns als Führungskräfte in die Lage versetzt, daran zu arbeiten. Ich weiß, wir hatten ein Modul, als es wirklich ganz explizit um Feedback und psychologische Sicherheit auch ging, ne? Und wir wirklich geübt haben, mit welchen Methoden können wir das eigentlich hinkriegen in so einem Team, dass jeder sich gesehen fühlt, jeder sich traut, was zu sagen, was darf auf gar keinen Fall passieren, weil du sonst alles irgendwie mit dem Hintern einreißt, was du vorne aufgebaut hast. Das war viel Arbeit und Investition, ehrlich gesagt. Aber das hat sich gelohnt. Und jetzt, ne, wo die Welt sich noch schneller dreht und noch verrückter geworden ist und die geopolitischen Veränderungen fast gar nicht mehr vorhersehbar sind und wir heute nicht wissen, was in 3 Wochen die KI auf einmal kann, ne, und es ist so unsicher geworden. Und die Werte, die wir damals aufgebaut haben, die retten uns jetzt durch diese Zeit. Also die führen jetzt dazu, dass wir als Konzern da echt ganz gut mit umgehen können, möchte ich behaupten. Weil wir geübt sind, weil wir Feedback geben können, weil wir wissen, wie wichtig Engagement ist, weil wir wissen, wie wichtig es ist, an Werten zu arbeiten, am Purpose zu arbeiten, darüber nachzudenken, was ist unser What, was ist unser How, was ist unser Why. Das war viel Arbeit und von nichts kommt da halt nichts an der Stelle, das muss man auch tatsächlich sagen.
Wow, ja, also das freut mich, dass du das so erwähnst. Ich wusste gar nicht, dass ich da so einen großen Beitrag leisten durfte. Also ich habe es gehofft, aber das von dir zu hören, freut mich natürlich. Und es ist tatsächlich so, wie du sagst, oder? If you don't manage culture, culture manage you. Das Thema psychologische Sicherheit, das Thema purpose-orientierte Führung, positive Leadership, all diese Dinge, die kann man trainieren, die kann man aufbauen und die kann man etablieren. Das heißt nicht, dass sie alle dann sofort leben, aber das ist ein Teil, es ist ein Muskel, den du Stück für Stück entwickelst und der dir dann hilft, gerade in schwierigen Zeiten wie diesen. Und da habt ihr eure Hausaufgaben echt gemacht und ihr seid ja weiter dran, das weiß ich. Und in dem Zusammenhang würde mich interessieren, liebe Caro, gerade nochmal auch aus deiner Rolle als Verantwortliche für Culture und People. Wir sind hier beim Podcast Moving Mindsets. Was ist denn der Mindset, den so eine Organisation wie die eure braucht, um zukunftsfähig zu sein und vielleicht noch besser wie die anderen aus der Krise zu gehen?
Also zum einen glaube ich, dass dieses Wertegerüst wichtig ist. Ne? Bei uns sind das die, wir nennen das Tech-Werte, Transparency, Engagement, Collaboration based on Trust. Das ist wichtig und die erwähnen wir auch permanent. Ne? Also du wirst uns Vorstand kaum mal irgendwie, wenn du uns eine Stunde reden lässt, werden wir die irgendwo auch auf jeden Fall immer erwähnen, weil sie für uns super wichtig sind. Ich glaube auch, dass ein Purpose sehr wichtig ist für einen Konzern, weil dieses Unterscheidungskriterium, warum machen wir das hier eigentlich, dieser Nordstern, den du damit hast, der ist enorm wichtig. Und was jetzt, glaube ich, besonders wichtig ist mit Blick auf die Zukunft, ist eine lernende Organisation zu sein. Also, dass du glaubst, dass du als Einzelperson, als Team, als Konzern dich verändern kannst, dass du wachsen kannst, dass du besser werden kannst, dass das in dir ist. Also dieses Growth Mindset, was man da sagt. Und wir motivieren unsere MitarbeiterInnen hier auf jeden Fall, sich mit dem Thema AI auch intensiv auseinanderzusetzen. Wir investieren auch tatsächlich in das Enablement der Menschen, damit sie damit lernen, umzugehen und ihren Arbeitsalltag dann effizienter zu gestalten. Wir arbeiten mit Führungskräften daran, dass sie lernen, Teams die Angst zu nehmen, die ja tatsächlich herrscht. Ne? Wir hatten ganz am Anfang dieses Thema, wird AI meinen Job mir wegnehmen? Diese Angst auch zu nehmen und damit umzugehen, das machen wir wirklich auf allen Ebenen, wirklich zu den Top 300 Führungskräften weltweit, die wir jetzt ab Sommer nochmal durch eine Academy schicken, wo sie auch wirklich sich intensiv mit diesem Thema nochmal auseinandersetzen. Und ich glaube, dieses Investment ist was, also dieses, und da meine ich jetzt nicht das Finanzielle, sondern dieses Engagement, das da reingeht, dass unsere MitarbeiterInnen und Führungskräfte sich mit dem Thema intensiv beschäftigen, das wird einen Unterschied machen. Also daran zu glauben, dass sie sich da weiterentwickeln können und dass sie der Zukunft gewachsen sind, das könnte den Unterschied machen.
Ja, genau. Und also das ist auch meine Erfahrung. Du sagst, Mindset von Technologieaffinität, von Neugierde, von Offenheit, aber von Transparenz und Vertrauen und Kollaboration. das sind natürlich Themen, die nicht vom Himmel fallen, wo man immer wieder ein Signal senden muss. Wenn du sagst, als Vorstand, als Systemeltern, so nenne ich die immer, reden wir konsequent und konsistent über diese Themen, dann etabliert sich das Stück für Stück. Und gleichzeitig, wenn du sagst, AI-Schulungen, meine Erfahrung ist, AI-Schulung ist das eine, also die ganzen Technicalities zu verstehen, die Möglichkeiten zu verstehen. Das andere ist aber auch das Thema Leadership in dem Zusammenhang, das Thema eben auch diese Technologie annehmen zu wollen, die richtige Haltung zu etablieren. Ich bin fast der Meinung, dass 30% die Inhalte sind und 70% das Framing und diese kulturellen Werte, um das zu ermöglichen.
Das glaube ich auch. Also ob das jetzt 70-30 ist, da würde ich mich gar nicht so sehr festlegen, aber es ist auf jeden Fall ein sehr großer Anteil, da dieses Umfeld zu schaffen, in dem Veränderung überhaupt, diese Transformation stattfinden kann. Das ist ein wesentlicher Teil dessen, ob man erfolgreich sein wird mit AI oder ob man zu den Verlierern gehören wird.
Ich schaue ein bisschen auf die Zeit. Die Zeit verfliegt, das ist immer ein gutes Zeichen, liebe Caro. Ich hoffe, du fühlst es auch so.
Absolut.
Ich finde es super. Ich habe aber noch ein paar Fragen. Und zwar meine erste Frage wäre, also wieder zurück zu dir als Person. Ich weiß, du beschäftigst dich auch viel mit Resilienz und wie kannst du dich selbst führen. Und eins, was ich weiß von dir, ist, du führst das sogenannte Erfolgstagebuch. Wieso und was bringt es?
Ich habe das jetzt schon lange nicht mehr geführt, obwohl mein Mann ständig sagt, jetzt schreib das mal rein. ich habe das mal angefangen, als ich glaube, in einem meiner ersten Coaching-Sessions war, also noch wirklich Leiterin eines Teils der Rechtsabteilung, lediglich Gesellschaftskapitalmarktrecht damals, glaube ich noch. Und ich hatte meine erste Führungsrolle und ich wusste nicht, wie ich damit umgehen soll. Und in der Zeit hatte mir ein Coach mal gesagt, schreib doch deine Erfolge mal auf und fang mal damit an, was du schon immer gut konntest, was dir in der Kindheit schon leicht gefallen ist, was du in der Schule gut konntest. Was ist dir immer leicht gefallen, auch in der Freizeit? Und dann mach doch mal weiter mit dem Studium und mit dem Arbeitsalltag. Und immer, wenn was richtig gut gelungen ist, wenn ich auf etwas sehr stolz war, habe ich das ergänzt. Also sind quasi mehrere Seiten mit teilweise nur ganz kleinen Momenten und manchmal auch wirklich großen Erfolgen. Und mir ist das so wichtig, weil zum einen der Moment, in dem man das aufschreibt, schon eine Kraft hat. Indem man sich selbst nämlich eingesteht, zu erkennen, dass man was richtig gut gemacht hat. Und vielleicht ist das nur ein Frauending, aber es ist ja nicht immer leicht. Mir fällt es nicht immer leicht, mir selbst gegenüber zuzugeben, dass ich auch mal was richtig gut gemacht habe. So. Für mich könnte es immer noch besser und noch höher und noch schneller und noch weiter gewesen sein, mal diesen Moment innezuhalten und zu sagen, nein, das ist richtig gut gewesen. Guckst dir kurz an, nutze diesen Moment. Und dann aber viel wichtiger, wenn es diese anderen Tage gibt, an denen nichts gelingt und du vor einer riesen Herausforderung stehst und du gar nicht weißt, wie du das angehen sollst. Und diese Momente wird es ja in einer Karriere immer geben, weil immer ist irgendwas schwierig. Wenn es leicht wäre, könnte es jeder machen. Ne? Also es wird diese Momente geben. Dann ist es so unglaublich schön, da reinzugucken und zu sagen, guck mal, was du schon alles geschafft hast. Du wirst auch das hier schaffen. Und ich habe noch eine zweite Methode mittlerweile mir angeeignet. Das mache ich auch tatsächlich noch. Dieses Erfolgstagebuch nicht mehr so, muss ich gestehen. Nicht so regelmäßig. Aber was ich schon noch mache, ist in diesen Momenten, in denen mir alles zu groß und zu schwierig erscheint. Und ich denke, wie willst du diesen Berg hier jemals besteigen? Wie soll das denn funktionieren? Dann male ich mir quasi einfach auf eine freie Seite in diesem Buch, male ich mir Kreise und schreibe da diese Herausforderungen rein. Und dann gucke ich mir das an und sage, ja, ist viel. So, und jetzt lass es mal liegen. Und dann gucke ich ein paar Wochen, Monate später drauf und stelle fest, wow, du hast das alles erledigt. Es hat alles geklappt. Und wenn du das einmal gemacht hast, dann hilft das fürs nächste Mal, indem du diese Kreise aufmalst, ne? Und manchmal ist es auch so, dass irgendwas nicht geklappt hat, natürlich. Und dann weißt du, aber es ist trotzdem weitergegangen. Du hast vielleicht nicht alle 8 Kreise jetzt perfekt bewältigt. An dem einen arbeitest du immer noch, aber guck mal, es ist trotzdem weitergegangen. Ich ziehe da eine tolle Kraft draus, eine große Kraft draus. Und das kann ich nur jedem empfehlen, sowas zu machen.
Ja, mega, mega. Also wir wissen aus der Forschung, auch Journaling, ob das Dankbarkeitstagebuch ist, Erfolgstagebuch, was auch immer, oder Challenge skizzieren, das hilft einfach, um sich der eigenen Wirksamkeit auch bewusst zu werden, Selbstwirksamkeitsüberzeugung aufzubauen. Gerade wenn man in Depressionen ist, in schwierigen Phasen seines Lebens, dann gibt einem das unheimlich Kraft und sagt, hey, ich komme ja voran, ich bin ja wirksam. Ich habe auch schon was geschafft in meinem Leben. Die Challenges sind gar nicht so groß. Und das kann ich nur jedem raten. Bloß wir sind dann oft zu faul, das zu machen und gehen dann in dem allgemeinen Gefühl unter der Hilflosigkeit und verlieren eben unsere Effektivität und auch eben unser gutes Gefühl für uns selbst. Was auch, was ich jetzt vor kurzem entdeckt habe, ist, so das Thema Anger Management, weil viele Leute wütend sind und sich über wahnsinnig aufregen über alles Mögliche, was so passiert da draußen und was ganz hilfreich ist, man schreibt sie am Handy mit einem Reminder auf, also wie stark regt die dieses Event auf von 1 bis 10, also im Moment 9 oder 8, diese Fußball jetzt, diese verdammte Schiedsrichterentscheidung, dass ich eine rote Karte bekommen habe als Spieler, regt mir jetzt 9 auf oder das ist faul, das nicht gepfiffen wurde und dann eine Woche später macht man sich einen Reminder und schreibt wieder die Skala von 1 bis 10, wie viel regt sich jetzt auf? Und dann ist man meistens bei 2 oder 3 oder was auch immer.
Eine gute Methode.
Es sagt einfach, es ist eine Frage der Perspektive und dass wir uns im Moment wahnsinnig viel Energie aufwenden, um dieses Unglück oder Unheil oder was auch immer abzuwenden. Und auf lange Sicht ist es eigentlich nur eine Kleinigkeit. Ja,
ich sag ja sowieso immer, und das habe nicht ich gesagt, sondern irgendwer, der viel schlauer ist als ich, being angry is like drinking poison and expecting the other person to die. Also diese Sinnlosigkeit der Wut, weil sie einem nur selbst schadet, es hilft natürlich in dem Moment immer wenig. Ich gebe es zu.
Ja, mega. Okay, liebe Caro, wir kommen schon zum Schluss. Und du weißt, in meinem Podcast, da gibt's immer die Pep-Talk-Challenge, weil wir ja immer Leader hier haben und Leadership ja mein Thema ist. Also stell dir vor, du hast irgendeine imaginäre Gruppe von Menschen, die du von irgendwas begeistern oder überzeugen willst. 30 Sekunden, was würdest du denen sagen und wie würdest du sagen?
Die Pep Talk Challenge.
Ich würde denen sagen, nehmt jetzt diese Zweifel, die ihr habt, und nehmt diese Niedergeschlagenheit, die ihr habt, nicht als Schwäche, sondern seht sie doch als das Zeichen von Ambition, die ihr eigentlich habt, weil ihr seid nur deswegen niedergeschlagen, weil ihr Höheres wollt und weil ihr euch zu Höherem ja auch ein Stück weit berufen fühlt. Und erinnert euch doch mal daran, was sind denn andere Situationen gewesen, in denen ihr niedergeschlagen wart, in denen ihr dann aber was geschafft habt. Ja, holt euch diese Energie zurück, versucht euch das bildlich vorzustellen, jeder Einzelne. Was sind diese Situationen gewesen, in denen ihr dann doch aus der Tiefe hochgekommen sind? Die hat jeder, diese Situation. Und nehmt das als Motivation für die Herausforderung, die jetzt vor euch liegt.
Wow, das ist ein schöner Gedanke. Und an wem richtest du das?
Na, ich hatte jetzt aus dem, was du so geschildert hast, sah ich also so eine Gruppe von Menschen, die gerade irgendwie sagte, es ist alles mir gerade zu anstrengend, ich weiß gar nicht, ob ich das hinkriegen kann, die Herausforderung ist zu groß. Vielleicht die Menschen, die jetzt hier gerade stehen vor dem technologischen Wandel und sagen, wie soll ich das denn alles hinkriegen? Die Arbeitswelt verändert sich, die Welt um uns rum verändert sich so wahnsinnig. Wie soll ich denn hier noch irgendwie vernünftige Entscheidungen treffen und ins Glück und ins Handeln kommen irgendwie? Ja. Vielleicht auch an diese Menschen.
Ja, das ist doch super. Mega, was du da gemacht hast, ist ja eigentlich diese Emotionen umzudeuten in einen Aufbruch, dass die Funktion nicht weg, das machen ja viele jetzt, sei nicht deprimiert, so, dass die Emotion ja Funktion hat und diese Funktion ja eben kanalisiert auch was Positives auslösen kann. Das hast du wunderbar gemacht, wenn ich das so interpretieren darf. Und mich hast du mitgenommen. Und damit komme ich schon zur letzten Frage, nämlich der Triple H-Methode. Ich versuche immer, meine Gäste noch ein bisschen nahbarer zu machen. Über was ist das größte Highlight in deinem bisherigen Leben gewesen? Und warum? Was war das größte Hardship in deinem bisherigen Leben? Also die größte Trauer, Angst, Sorge, durch die du gehen musstest. Und das dritte, wer ist deine Heldin oder dein Held?
Also das Highlight in meinem Leben war mit ganz weitem Abstand die Geburt meines Sohnes. Der glücklichste Moment in meinem Leben, das Wunder des Lebens in den Armen zu halten, durch nichts zu übertreffen. Mein größtes Hardship, ich hatte mehrere wahrscheinlich, immer wenn ich neue Positionen angenommen habe. Also immer wenn ich die nächste Stufe in meiner Karriere angenommen habe. Erfahrungsgemäß sind dann ja erstmal die Schuhe ein Stück weit zu groß und diese ersten Schritte zu gehen, diese ersten Monate, die ersten Erfahrungen zu machen, die Rückschläge einzustecken. Du kennst im Zweifel die Sprache nicht, die auf dieser neuen Ebene gesprochen wird. Du kennst die Rituale nicht. Da erstmal durchzukommen durch dieses Tal der Tränen quasi, das war immer das größte Hardship für mich, weil ich jemand bin, der sehr ehrgeizig ist und ich will gut sein und ich will Leistung bringen und du kannst das in der ersten Phase eines Jobs ja oft so nicht abrufen. Ich konnte es nicht immer abrufen und durch diese Phase zu kommen und nicht zu verzweifeln, sondern zu sagen, das wird wieder anders werden, ne? Da haben mir meine Methoden geholfen, habe ich gerade drüber geredet, das war das größte Hardship. Und ich habe tatsächlich keinen echten Hero, aber ich bewundere alle Menschen, die Kraft schöpfen, immer wieder, die sich rausziehen aus unangenehmen Situationen, die weinen und fluchen und schimpfen, aber daraus immer wieder aufstehen und was Neues wieder schaffen. Und das sind oft gar nicht die ganz wahnsinnig erfolgreichen Menschen, die ich da bewundere. Das sind oft Eltern, das sind oft von kleinen Kindern noch, das sind oft Menschen, die durch wirklich eine harte Zeit gehen und aber trotzdem wieder morgens aufstehen und Motivation zeigen. So, das sind Helden, an denen möchte ich mich orientieren. Und der Erfolg, der dahinter ist, der ist für mich gar nicht das Wichtige, sondern diese kleinen Momente sind es, in denen man zeigt, man ist stärker als das Schlechte, man ist stärker als der Misserfolg quasi.
Wow. Also die Helden des Alltags sind eigentlich deine eigentlichen Helden, die nicht immer in den Medien gefeiert werden, weil sie wieder irgendwas geschafft haben, sondern die jeden Tag mit wenig Mitteln und mit vielen, vielen Barrieren und Hindernissen immer wieder motiviert und positiv zur Arbeit gehen und andere unterstützen und besser machen. Ja, finde ich einen schönen Gedanken.
Genau. Hast du sehr schön zusammengefasst, danke.
Ja, das habe ich gespürt, was du da sagen willst. Und ich konnte es nachvollziehen, weil auch ich und auch wie in dem Podcast reden wir oft über die Supersportler und die Superhelden und die Supervorstände und Vorständinnen. Aber die Helden des Alltags kommen viel zu kurz in all diesen Podcasts. Ja, liebe Caro, hast du noch eine Frage an mich am Ende? Jetzt habe ich so viel dich gefragt. Hast du irgendwas, was dich noch interessiert?
Na Wolfgang, also jetzt muss ich ja quasi einmal fragen, was motiviert dich denn, immer wieder aufzustehen und nach Niederlagen weiterzumachen?
Ja, was motiviert mich? Also ich glaube, was mich motiviert ist natürlich meine Familie, ja, meine drei Kinder, meine Frau, meine drei Hunde. Das ist natürlich schon Verantwortung und das denen ein gutes Umfeld zu bieten, für die auch ein Vorbild zu sein, weil was wäre das für Vorbild, wenn ich dann einfach liegen bleibe und aufgebe. Ja, das ist so die eine Quelle. Und das andere ist eben, weil ich gelernt habe, eben der Spaß kommt mit dem Fortschritt. Und die Motivation kommt übers Tun. Und egal von wo man startet, besser zu werden in Dingen, die für uns relevant sind, ist unglaublich erfüllend. Und das habe ich oft erlebt in verschiedenen Dingen. Ich habe immer wieder neue Dinge angefangen und dann hat mich das an sich motiviert. Ja, das sind so meine zwei Quellen.
Na schön, kann ich unterschreiben, geht mir ganz ähnlich.
Super. Liebe Caro, vielen Dank, dass du bei uns und bei mir im Podcast warst und weiterhin viel Erfolg und viel Erfüllung in deiner Karriere.
Vielen Dank für die Einladung, Wolfgang. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.
Die Takeaways.
Ich hoffe, ihr hattet viel Freude bei dem Podcast mit Caroline Schlienkamp. Ich habe auch einiges gelernt. Was dabei heraussticht, ist für mich die Erkenntnis, dass nicht AI unsere Jobs nehmen wird, sondern jemand, der AI einsetzt, wird uns überflüssig machen. Darum ist es entscheidend, AI zu umarmen, eine Kultur aufzubauen der Neugierde, der Offenheit und des Lernens, Wer so eine Kultur schafft, wird eben auch die Menschen dazu bewegen, dass sie die Technologie annehmen, dass sie neugierig drauf sind und dass sie sie im Kontext zum Kunden und auch intern richtig einsetzen. AI ist eben auch eine Frage von guter Führung, von einer guten, positiven Unternehmenskultur und eben von einer guten Zusammenarbeit. In diesem Sinne hoffe ich, ihr habt einiges gelernt und würde mich freuen, wenn ihr wieder reinhört bei meinem Podcast Moving Mindsets. Herzlichst, euer Wolfgang. Das war Moving Mindsets mit freundlicher Unterstützung der HDI Group, welche wir auch in ihrer Kulturtransformation begleitet haben. Ihr Gastgeber war Wolfgang Jennewein. Mein Team umfasst Jonas Halder, Theresa Rembold, Oliver Böhm und Maximilian Gutwill. Produziert und gemixt wurde diese Episode von Caroline Binder.
Das war Moving Mindsets, der Leadership-Podcast mit Wolfgang Jennewein. Überall, wo es Podcasts gibt und auf jennewein.ch.